Musik der Stille. Die gregorianischen Gesänge und der Rhythmus des Lebens. Von David Steindl-Rast. Zum gregorianischen Gesang. Die gregorianischen Gesänge sind eine umfangreiche Sammlung von etwa 3000 Musikstücken. Jeder Gesang, sei es ein Psalm, eine Hymne oder ein Gebet, besteht aus einer einzelnen Melodie, die auf dreierlei Weise gesungen werden kann. Von einem Solisten, dem Chor oder im Wechselgesang von einem Vorsänger und dem ihm antwortenden Chor. Diese im freien Rhythmus gesungene Musik wird nicht von Instrumenten begleitet. Die Musik folgt dem Fluss der Worte. Der Gottesdienst des Lobpreises und der Anbetung, Officium oder Opus Dei, findet täglich zu bestimmten Zeiten statt, die dem Rhythmus des Tages entsprechen. Sie werden von Mönchen auf der ganzen Welt gesungen. Die kanonischen Stundengebete Vigil oder Matutin, Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplett werden in die drei Choralgottesdienste Vigil, Laudes und Vesper und die kleinen Stunden Terz, Sext, Non und Komplett unterteilt. In einigen Klöstern werden bestimmte Stundengebete, etwa die Vesper und Komplett, in einem einzigen Gottesdienst zusammengefasst. Die Prim wird oft ganz weggelassen. Die stille Ekstase der gregorianischen Gesänge spricht Menschen aller Glaubensrichtungen an. Was übt diese zeitlose Faszination aus? Die Gesänge sprechen auch heute unser Herz an. Sie rufen uns auf, in das Jetzt einzutreten, innezuhalten, zuzuhören und auf die Botschaft des jetzigen Augenblicks zu achten. Sie sprechen den Mönch in jedem von uns an und ebenso unsere Seele, die sich nach Frieden sehnt und nach der Verbindung mit jener letztendlichen Quelle von Sinn und Wert. Mit Informationen übersättigt, oft jedoch jeglichen Sinnes beraubt, haben wir das Gefühl, in einem endlosen Strudel von Pflichten und Anforderungen gefangen zu sein, gefordert von Dingen, die wir erledigen und in Ordnung bringen müssen. Auch wenn wir uns bange von einer Aktivität in die nächste stürzen, spüren wir dennoch, dass es im Leben mehr geben muss als unsere geschäftlichen Termine. Unbehagen und hektisches Herumjagen sind das Ergebnis unserer verkehrten Zeitempfindung, einer Zeit, die stets abzulaufen scheint. Die westliche Kultur verstärkt diese irrtümliche Auffassung von Zeit als beschränktem Gut. Ständig arbeiten wir auf Termine hin, ständig fehlt uns die Zeit, ständig ist die Zeit abgelaufen. Die Gesänge hingegen rufen ein anderes Verhältnis zur Zeit wach, in dem Zeit wohl wertvoll, aber nicht knapp ist. Sie beschwören die Urform des klösterlichen Lebens herauf, in welcher die Zeit harmonisch dahinfließt. Die verfügbare Zeit entspricht der vorliegenden Aufgabe. Es ist immer genügend Zeit da für alles, was getan werden muss. Die reinen, klaren und erhabenen Töne der Gesänge erinnern uns daran, dass es sehr wohl eine andere Art und Weise gibt, in dieser lauten, zerstreuten Welt zu leben, und dass diese nicht so unerreichbar ist, wie es scheint. Der gregorianische Gesang regt uns durch seine Harmonie, Ganzheit und Gesundheit dazu an, aus den Vorgegebenheiten und Spannungen des Arbeitstages auszutreten, unser eingefahrenes Selbst loszulassen und uns in unserem wahren Selbst einzufinden. Der Gesang ist eine Einladung an unsere Seele, den Zynismus hinter uns zu lassen, das innere Geschwätz abzustellen und hinzuhorchen. Die Tagzeiten. In den Gesängen, die nicht so sehr ein akustisches Phänomen als vielmehr eine innere Erfahrung sind, begegnen wir einer Wirklichkeit, die wirklicher ist als das, was wir in unserem geschäftigen Alltagsleben erleben. Weshalb ist das so? Einer der Gründe für ein Gefühl des Unbehagens in unserem Alltagsleben könnte darin liegen, dass wir entweder über die Vergangenheit grübeln oder uns Sorgen über die Zukunft machen und deshalb nicht im Hier und Jetzt sind, wo unser wirkliches Selbst weilt. Die Gesänge rufen uns aus der chronologischen Zeit heraus, in der Jetzt niemals gefunden werden kann, und in das ewige Jetzt hinein, das gar nicht in der Zeit zu finden ist. Wenn wir uns die Zeit als Linie vorstellen, die von der Zukunft in die Vergangenheit reicht, dann frisst die Vergangenheit die Zukunft ständig und ohne den geringsten Rest auf. Solange wir uns das Jetzt als eine ganz kurze Zeitstrecke vorstellen, hält uns nichts davon ab, diese Strecke zu halbieren und dann nochmals in zwei zu teilen. Weil sich die chronologische Zeit immer weiter teilen lässt, gibt es kein Jetzt auf unseren Ohren und in der Urzeit lässt sich keine stille Mitte finden. Es ist ein Gedankenexperiment, das uns klar machen kann, wie wir im Jetzt etwas erfahren, das in der Zeit gar nicht enthalten ist, sondern weit über sie hinausgeht. Die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist nicht eine lange, lange Zeit. Sie ist das Gegenteil von Zeit. Sie ist die Nichtzeit. Sie ist, wie Augustin sagte, das Jetzt, das nicht vergeht. Wir können die Ewigkeit nicht dadurch erreichen, dass wir einfach in einer chronologischen Reihenfolge vorangehen, und dennoch ist sie uns in jedem Augenblick als geheimnisvolle Fülle der Zeit zugänglich. Wir werden ab und zu in den Augenblicken, in denen wir am lebendigsten sind, in unseren Gipfelerlebnissen in das Mysterium der Zeit aufgenommen. Von solchen Momenten sagen wir etwa, die Zeit stand still oder so viel hatte in einem einzigen winzigen Augenblick Platz. Oder Stunden vergingen und es war wie im Nu, wie eine Sekunde. Unser Zeitgefühl verändert sich in solchen Momenten der tiefen und intensiven Erfahrung und dann wissen wir, was jetzt bedeutet. Wir fühlen uns in jenem Jetzt, in jener Ewigkeit zu Hause, weil das der einzige Ort ist, wo wir wirklich sind. Wir können nicht in der Zukunft sein, wir können nicht in der Vergangenheit sein, wir können nur in der Gegenwart sein. Wir sind nur in dem Maße wirklich, in dem wir im gegenwärtigen Hier und Jetzt leben. Das mönchische Bestreben wird oft missverstanden als eine Bemühung, überfromm und heiliger zu sein als andere. In Wirklichkeit ist das Grundprinzip des Mönchstums die Bemühung, einfach im Jetzt zu leben. Das Kloster ist ein Ort, wo es einem leicht gemacht wird, im Hier und Jetzt zu sein. Alles ist daraufhin angeordnet. Dem natürlichen Rhythmus der Stunden des Tages zu folgen, ist dabei eine große Hilfe. Mönche wissen immer, was sie zu einer bestimmten Zeit zu tun haben. Im Augenblick, in dem die Glocke läutet, lassen sie fallen, was sie in Händen haben und tun das, wozu es jetzt Zeit ist. Sie wenden sich der neuen Aufgabe bereitwillig und offen zu, weil diese Stunde wie ein Engel ist, der sie ruft und herausfordert zur Antwort, die diesem Augenblick entspricht. Das zu tun ist im Kloster leichter als anderswo. Die Haltung, die dahinter steht, können wir aber in jeder Lebenslage zu verwirklichen versuchen. In dem Maß, in dem uns das gelingt, werden wir glücklich. Wir wissen, dass es uns nicht wirklich glücklich macht, nur Ziele auf der pragmatischen, materiellen, zeitlichen und damit auch befristeten Ebene zu erreichen. Wenn uns etwas mit einer tiefen und anhaltenden Freude erfüllt, dann ist es wirklich zu sein, ganz lebendig und gegenwärtig im Jetzt zu Hause zu sein. Doch wer kann lange in diesem gesegneten Bereich verweilen? Wir stellen uns gerne vor, die großen spirituellen Meister, die großen Asketen könnten das. Können sie? einer alten Geschichte aus den Anfängen des christlichen Klosterlebens kommt das schön zum Ausdruck. Ein junger Mönch reist zu einem alten, hochgeachteten Mönch weit draußen in der ägyptischen Wüste und berichtet ihm, dass er immer wieder seinen Geistesfrieden verliert. Der junge Mönch sucht eine Anleitung, um seinen inneren Frieden zu bewahren. Zu seinem großen Erstaunen antwortet ihm der alte Mann: »Ich habe dieses Gewand nun 70 Jahre getragen, und nicht einen einzigen Tag lang habe ich Frieden gefunden.« Wenn sogar dieser erfahrene Mönch feststellt, dass der Frieden des Augenblicks ständig bedroht ist, was sollen wir dann erst dazu sagen? Was zählt, ist aber nicht, dass dieser Friede ein fester Besitz ist, sondern vielmehr, dass wir nie aufhören, danach zu streben. Vollkommenheit heißt nicht etwas erreichen. Vollkommenheit liegt im unermüdlichen Streben. Dieses Buch ist eine Reise durch die Stunden des mönchischen Tages. Um die Musik der Stille zu hören und ihre Botschaft zu erlauschen, müssen wir aus der Urzeit in den klösterlichen Fluss der Zeit eintreten, der sich in den Horen, den Stunden des Gebetes, äußert. Wir müssen die Gewohnheit zu reagieren aufgeben und lernen, auf das zu antworten, was im Augenblick gegeben ist. Wenn wir mit dieser inneren Haltung dem Engel jeder Stunde begegnen, dann werden wir offen sein für den Samen, den der Engel uns zu säen aufträgt. Und die Tugend, die sich daraus entfaltet, wird in unserem Leben Frucht tragen. Vigil, Nachtwache. Die Vigil ist der Schoß der Stille und die längste Stunde. Der Gang zum Oratorium, noch vor der Morgendämmerung unter dem Sternenhimmel, wenn die Mönche sich zur Vigil einfinden, erfüllt uns mit Ehrfurcht und ist ein geeigneter Beginn des klösterlichen Tages. Wir betreten das Oratorium, das Herz des Klosters, während es noch dunkel ist. Das Oratorium ist ein Ort, der einem einzigen Zweck dient, dem Gebet. Zu dieser Stunde ist das einzige Licht oft nur das Lämpchen am Lesepult des Kantors. Die Sänger sitzen versunken in der Dunkelheit. Alle Einzelheiten sind verborgen. Und dann steigt aus diesem Schoß der Dunkelheit und der Stille der Choral empor. Die Vigil lädt dazu ein, sich der Nacht hinzugeben und trotz der großen Furcht, die sie einflößen kann, auf die Dunkelheit zu vertrauen. Die Herausforderung besteht darin, tief genug zu schauen, um zu erkennen, dass diese Finsternis alles ist, was wir brauchen, und in ihr finden, was wir suchen. Wenn wir uns in den gregorianischen Gesang vertiefen, dann hören wir klanggewordene Finsternis. Eine Finsternis, die leuchtet. Die Stunde der Vigil ist auch ein Zeichen für das Erwachen, das wir inmitten unseres Lebens vollbringen sollen. Die Welt, in der wir leben, ist in der Tat eine umnachtete Welt. Das Wachen in der Nacht, das Warten auf Licht, ist eine Wachsamkeit, die uns eindringlich darauf hinweist, den Tag hindurch aus der Welt des Schlafs in eine andere Wirklichkeit zu erwachen. Ein Tagtraum, eine zufällig aufgefangene Bemerkung, ein flüchtiger Gedanke, der uns durch den Kopf geht, wenn wir an der Kasse eines Supermarktes Schlange stehen, könnte die Botschaft eines Engels sein, die wie eine Sternschnuppe am Nachthimmel vorbeizieht. Es ist Zeit, aufzuwachen. Wenn wir uns vor Tagesanbruch etwas Zeit nehmen, auch wenn das heißt, eine Viertelstunde früher aufzustehen, dann kann dieser kontemplative Moment am frühen Morgen unseren ganzen Tag bereichern. Keine Angst, das ist keine Zeitverschwendung. Es ist auch kein Zeitverlust, der dem, was getan werden muss, Abbruch tut. Ohne diese kontemplative Dimension käme der ganze Tag möglicherweise ins Rutschen und würde zu einer einzigen Hetze, während diese wenigen Minuten ihm Sinn und Freude verleihen können. Wer die Möglichkeit hat, zu Hause eine kleine, noch so bescheidene Ecke als Raum der Andacht einzurichten, kann dort ohne weiteres jeden Tag von Neuem Zugang zu einer kontemplativen Haltung finden. Wir sind derartige Experten der Effizienz, dass wir Überflüssigem keinen Platz lassen und denken, dass alles Zusätzliche gestrichen werden sollte. Dabei ist es gerade das Überfließen im wörtlichen Sinn, das unserem Leben den zündenden Funken und seinen strahlenden Glanz verleiht. Die Maßlosigkeit der Überflussgesellschaft hingegen ist das genaue Gegenteil. Im englischen Wort Affluence ist die lateinische Wurzel affluentia, das Zufließen, noch deutlich zu erkennen. Es bedeutet, dass das, was hinzufließt, nicht mehr überfließt. Unsere Überflussgesellschaft hält das Hinzufließende zurück, indem sie einfach die Behälter vergrößert, wenn es gerade wie in den Schalen eines Brunnens überfließen möchte, sich über deren Rand ergießen in wunderschönen Wasserkaskaden. Die Wirtschaft der Überflussgesellschaft erfordert, dass die Dinge, die letztes Jahr für uns etwas Besonderes waren, jetzt als selbstverständlich erachtet werden. Somit wird der Behälter größer und damit wird die Freude am Überfließen, die Dankbarkeit, immer wieder hinausgeschoben. Wenn wir aber das Gefäß kleiner machen, indem wir unsere Bedürfnisse einschränken, dann fließt es schneller über. Und damit wird uns die Freude der Dankbarkeit früher geschenkt. Es ist das Überfließende, was in der Sonne funkelt. Je weniger du hast, desto mehr schätzt du das, was du hast. Wenn alles Unwesentliche wegfällt, erkennst du erst, wie sehr du mit den Gaben des Lebens gesegnet bist. Zumindest in diesem Sinne sind die Armen gesegnet. Die Vigil ist somit die Stunde, in der wir aufgerufen werden, uns Zeit zu nehmen, außerhalb von Sachzwängen oder sonstigen praktischen Anforderungen des Tages, um uns mit jenem dunklen, aber segensreichen Geheimnis zu verbinden, in das wir eingebettet sind. Wenn der helle Tag erst einmal anbricht und die Pflichten des Tages uns fordern, vergessen wir leicht die heilige, zeitlose Dimension unseres Lebens. Der Engel der Vigil fordert uns auf, das Geheimnis einer lichtspendenden Dunkelheit durch den ganzen Tag zu tragen, es voller Staunen und voll Freude mitzunehmen wie eine Melodie, die uns nicht aus dem Kopf geht. Laudes, Tagesanbruch. Die klösterliche Stunde der Laudes führt uns aus der Finsternis hinaus ins Licht. Mit den Laudes bekommen wir bei Sonnenaufgang den neuen Tag geschenkt. Die Vigil begleitete uns durch die feierliche Finsternis und die dunkle Ewigkeit der Nacht. Jetzt feiern wir das Licht. Die Laudes gibt den Auftakt zum Tag. Und wir beginnen ihn in einer Haltung, die sich bewusst ist, dass auch dieser Tag ein Geschenk ist. Dass alles in unserem Leben geschenkt ist. Die Laudes führen uns vor Augen, dass Dankbarkeit die einzig angemessene Antwort auf diese uns geschenkte Welt ist. Ich verbinde die Laudes immer mit den hohen Fenstern des Oratoriums. Wenn die Gesänge der Laudes an einem Wintermorgen erklingen, sind die Fenster noch immer völlig dunkel. Kaum aber dämmert das erste Licht, beginnen die Farben in den Scheiben zu leuchten, und langsam treten Formen und Figuren hervor und werden erkennbar. Diese Klosterfenster in der Dämmerstunde sind für mich ein kraftvolles Bild für das, was geschieht, wenn wir unsere Augen in Dankbarkeit für alles öffnen, was uns begegnet. Wir sehen göttliches Licht durch alles, was ist, hindurchleuchten. Jemand mag dann etwa sagen, na ja, aber wie kann ich für Völkermord dankbar sein? Wie kann ich für Terrorismus dankbar sein? Und wie können wir für das Elend in den Straßen vor unserer eigenen Haustür dankbar sein? Oder für die Zerstörung unserer Umwelt? Oder für die Tierquälerei in Laboratorien und Legebatterien? Über diese Dinge an und für sich können wir uns keinesfalls freuen, Doch dafür, dass sie uns Gelegenheit geben, etwas dagegen zu unternehmen, können wir dankbar sein. Diese rückhaltlose Aufgeschlossenheit für das Geschenk des gegenwärtigen Augenblicks ist eine außerordentlich schöpferische innere Haltung. Sie inspiriert uns zum Hinschauen und Überlegen, was wir tun können, so wenig es auch sein mag. Zumindest können wir fragen, was wir dagegen tun können, und diese Gelegenheit nutzen. Wenn genügend Menschen fragen, was können wir tun, dann werden wir schließlich Lösungen für unsere dringendsten Probleme finden. Das Gegenteil von Dankbarkeit ist, alles als selbstverständlich anzusehen. Solange wir unserer Wege gehen und die Dinge als selbstverständlich hinnehmen, werden wir das Licht nie sehen. Die Wirklichkeit bleibt undurchlässig, wie die Klosterfenster, bevor die Sonnenstrahlen sie zu Wänden aus Licht machen. In dem Maß, in dem wir Überraschungen in unser Leben hereinfließen lassen, wird unser ganzes Leben lichtdurchlässig. Überraschung ist noch nicht Dankbarkeit, aber mit ein bisschen gutem Willen wächst sie von ganz allein zur Dankbarkeit heran. Wenn wir den neuen Tag als Geschenk begrüßen, trägt uns ein Dankbarkeitsgefühl durch die darauf folgenden Stunden. Der Tag ist uns angeboten als etwas, das wir Stunde um Stunde an andere verschenken können. Wenn wir beispielsweise zu Beginn des Tages nicht fragen, wie hole ich am meisten aus diesem Tag heraus, sondern wie kann ich heute jemanden ein wenig glücklicher machen, dann sind wir am Ende selbst viel glücklicher. Jemand, der die frühe Morgensonne als Geschenk erlebt, wird viel eher wie eine kleine Sonne durch den Tag gehen und anderen Menschen strahlend entgegenkommen. Wir können lächeln. Wir können andere wärmen. Wir können den Tag für andere aufhellen. In fast jeder Situation haben wir die Wahl, geizig oder großzügig zu sein. Das habe ich selbst oft beim Trinkgeldgeben erlebt. Nie hat es mich gereut, etwas zu viel Trinkgeld gegeben zu haben, auch wenn die Bedienung zu wünschen übrig ließ. Vielleicht war sie nicht so gut, weil der überforderte Kellner oder die Kellnerin eine Aufmunterung brauchte. Der Gedanke, dass ein Trinkgeld den Tag eines anderen aufhellen und ihn vielleicht sogar zum Guten wenden kann, hat mir immer gefallen. Wir können auch großzügig sein mit unserem Mitgefühl. Ich habe herausgefunden, dass durch eine ganz leichte Berührung ein kraftvoller Impuls von Güte und Wohlwollen übermittelt werden kann. Die Welt, in der wir leben, ist so entfremdend, dass wir buchstäblich nicht mehr in Berührung miteinander sind. Es hilft schon, wenn wir jemanden konkret wissen lassen, dass er uns wirklich etwas bedeutet. Das schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit, ein Gefühl, dass wir Schwestern und Brüder sind in dieser Welt, in unserem gemeinsamen Zuhause. Wenn du morgens den Bus nimmst oder dich ins Auto setzt, während es noch dunkel ist, dann beginn gar nicht erst damit, dir Sorgen über den kommenden Tag zu machen. Achte nur auf den Augenblick, wenn das Licht aus der Dunkelheit steigt. Mir wird ein neuer Tag gegeben. Und damit lädt uns der Engel der Laudes ein zur Überlegung, welche Haltung sollte ich diesem Tag entgegenbringen? Wofür ist es Zeit? Zeit, sich zu erheben und zu leuchten. Prim. Bewusster Beginn. Die Hymne der Prim beginnt mit den Worten: Die Sonne ist aufgegangen. Die ersten beiden Stunden waren eher besinnlich, jetzt ist die Bühne bereit für die Handlung. Die Prim ist die Stunde der Arbeitsverteilung. Dabei richtet sich das Augenmerk auf einen angemessenen Beginn. Es ist wesentlich, dass die Anforderungen und Beschäftigungen des Tages aus ganzem Herzen und mit Begeisterung angegangen werden. Im Kloster lernen wir, unsere Arbeit zu genießen, während wir sie tun. Wir tun sie um ihrer selbst willen und nicht einfach, damit sie getan ist oder damit wir sie erledigt haben. Wir müssen lernen, unserer Neigung zu widerstehen, uns in die Dinge zu stürzen und unsere Beschäftigungen im Eilzugstempo hinter uns zu bringen. Unsere Zivilisation lehrt uns, Zeit ist Geld. Sie fasst Arbeit als ein notwendiges Übel auf, lediglich ein Mittel zum Zweck. Wir wollen sie hinter uns bringen. Wenn wir die Stunden zusammenzählen, die wir in unserem Leben damit verbracht haben, etwas hinter uns zu bringen, dann macht das wohl leicht die Hälfte unseres Lebens aus. Die mönchische Haltung aber besteht darin, gezielt etwas anzugehen und alles, was wir tun, in einem bedächtigen, gemessenen Tempo und mit voller Aufmerksamkeit zu vollbringen. Die Prim ist jene Stunde des Tages, in der wir nicht darum beten, etwas hinter uns zu bringen, sondern darum, dass alles, was wir tun, zum Gebet werde. In der Prim verpflichten wir uns, heute alles so zu tun, als würden wir Kindern beibringen, die Straße zu überqueren. Anhalten, hinschauen und dann gehen. Um den Tag richtig gut zu beginnen, ist der erste Schritt anhalten. Es ist so leicht, sich unverzüglich mitten in irgendetwas hineinzustürzen, das man sich vorgenommen hat, ohne bewusst damit zu beginnen. Jeder bewusste Anfang beginnt mit einem Innehalten, auch wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde ist. Tun wir das nicht, werden wir einfach mitgerissen, wie dies nur allzu oft vorkommt. Der zweite Schritt ist Hinschauen. Wenn wir nicht hinschauen, dann nützt auch das Anhalten nichts. Der Chor muss auf den Kantor schauen und auf sein Zeichen zum Einsatz achten. Bei jeder Tätigkeit ist es wichtig, zunächst auf alles zu achten, was diese Handlung betrifft. Wurde uns diese Aufgabe vielleicht schon früher einmal gestellt? Wie haben wir sie damals gelöst? Was ist uns dabei gelungen? Was haben wir versäumt? So vermeiden wir, den gleichen Fehler allzu oft zu wiederholen. Zum Dritten müssen wir gehen. Es hilft uns nicht, anzuhalten, wenn wir nicht hinschauen, und es nützt nichts, anzuhalten und hinzuschauen, wenn wir nicht auch gehen. Schlussendlich müssen wir handeln. Die drei gehören zusammen. Wenn wir den Geist der Prim in unser Alltagsleben hineintragen wollen, dann halten wir ein und denken daran, dass alles, was wir tun, ein Beitrag zu dem ist, was wir alle tun, wenn es sich überhaupt lohnen soll. Die Arbeit frisst uns mit ihren Forderungen auf, wenn wir sie nicht bewusst angehen. Dann werden wir zu Sklaven, ganz egal, wie weit oben auf der Leiter wir stehen. Nur wenn wir lernen, bewusst zu beginnen, mit Anhalten, Hinschauen und Vorangehen, kann uns die Arbeit nicht unterjochen. Solange wir unsere Arbeit aus Liebe tun für diejenigen, die uns etwas bedeuten, macht sie Sinn. Die Liebe ist der beste Grund für unsere Mühsal. Liebe verwandelt alles, was wir tun und erleiden, zu einer Musik, die sich erhebt und weit hinaufschwingt, wie ein Lobgesang. Terz, Segen. In der Terz feiern wir die dritte Stunde des Tages. Sie ist mitten am Vormittag und eine der sogenannten kleinen Stunden, ein Aufrütteln in der morgendlichen Mitte. Etwas respektlos könnte man diese kleine Gebetspause eine mönchische Verschnaufpause nennen. Ihre Kürze bedeutet aber nicht, dass sie von geringer Bedeutung ist. Zu dieser Tageszeit haben wir bereits einige Stunden gearbeitet oder gelernt. Auch wenn in der Prim Arbeiten verteilt wurden, ist der frühe Morgen im Kloster oft dem Studium gewidmet, es sei denn, dass es im Sommer draußen viel zu tun gibt. Doch nun, zur dritten Stunde des Tages, steht der Heilige Geist im Zentrum des Gebets. Dieser Segen wird in alle Arbeiten, die wir verrichten, herbeigerufen. Das geht aus dem Text der Hymne hervor, die wir zu dieser Stunde singen. Ich verbinde die Terz immer mit der Klosterküche, weil die Hauptmahlzeit des Tages, das Mittagessen, am Vormittag zubereitet wird. Um diese Zeit herum ist immer jemand in der Küche und man kann all die freundlichen Küchengeräusche hören. Wie Möhren auf dem Brett gehackt werden, die Kochlöffel und Töpfe klappern, wie Wasser in der Küchenspüle rauscht. Das Essen und seine Zubereitung die ständige Freigebigkeit der Erde und der Dienst unserer Mitmönche sind ein grundlegender Teil des Segensgefühls, das den Geist dieser Stunde ausmacht. Die Klosterküche ist ein außerordentlich wichtiger Ort, und es ist immer eine besondere Ehre für die Mönche, Küchendienst zu haben. Das trifft sowohl in der buddhistischen als auch in der christlichen Überlieferung zu. Das Essen ist ein Segen, und die Küche öffnet den Zugang zu diesem Segen. So bekommen die Köche einen besonderen Segen von der ganzen Gemeinschaft, wenn sie ihren Wochendienst antreten. Im Kloster wird immer abwechselnd gekocht. Nicht jeder ist ein Meisterkoch oder Küchenerster. Ich habe es nie zum Küchenersten gebracht, aber jeder wird eingesetzt, zum Gemüse und Früchte rüsten und zerstückeln, zum Brotbacken, zum Abwaschen, Aufräumen und Putzen und so weiter. Die Gartenarbeit, die Ernte und ihre Zubereitung zu Nahrung verbinden uns untereinander und mit der Erde und gehören zu den wesentlichen Segnungen, die wir täglich von Gott empfangen. Oft glaubt man, Mönche würden nur Wassersuppe essen. Aber Klöster sind auch bekannt für ihre Spezialitäten. Ihren Käse, ihr Brot, ihre Früchtekuchen, Bier oder Wein und viele andere Speisen und Getränke. Im Kloster herrscht die Auffassung, dass Brot und Wasser bekömmliches Brot und reines Wasser sein sollten. Wir ehren Gott, indem wir Gottes Gaben ehren, indem wir kultivieren und verfeinern, was uns gegeben ist, und es weitergeben. In jeder Lebenslage können wir Gebetspausen in unseren Alltag einbauen, die uns mit dem Geist verbinden. Sie brauchen nicht 10 Minuten zu dauern, auch 10 Sekunden können schon hilfreich sein. Ich habe 2 Schwestern gekannt, deren Standuhr jede Viertelstunde schlug. Jedes Mal, wenn die Uhr schlug, sagte die eine: »Denk an Gottes Gegenwart«, und die andere antwortete: »Und sei allzeit dankbar.« Es ist so einfach, sich ein paar Mal am Tag oder jeweils zur vollen Stunde daran zu erinnern, dass wir in Gottes Gegenwart stehen. Der heilige Benedikt betonte, dass eben dies das Wesen des Gebets ausmacht. Drum freue ich mich immer, wenn ich in Europa die Kirchenglocken höre. Sie tauchen die ganze Landschaft in klösterliche Schwingungen. Die innere Haltung der Terz ist jedem von uns jederzeit zugänglich. Sie besteht darin, einfach einige Augenblicke lang innezuhalten und sich der Macht der Liebe zu öffnen, die das Universum in Gang hält. Ihr Wesen ist Stillsein und Segnen, innehalten und danken. Halte ein und segne. Halte ein und danke. Nimm die Gaben deines Lebens freudig an und teile sie mit anderen. Sext. Inbrunst und Hingabe. Die Sext ist die Stunde der Inbrunst und der Hingabe, aber auch die Stunde der Versuchung, faul zu sein und müßig und der Bedrückung nachzugeben. Es ist ebenso die Stunde des Mittagsteufels als auch die des Engels der Intensität. Inbrunst ist zwar kein modernes Wort, aber es kommt mir hier auf das innere Feuer an, das in seiner Bedeutung mitschwingt. Die Sext liegt in der Mitte des Tages, in der Mitte von allem. Sie ist die Mitte unseres täglichen Lebens, die Zeit der Möglichkeiten und die Zeit der Krisen. In Klöstern, in denen nur eine Mahlzeit am Tag gemeinsam eingenommen wird, findet die Hauptmahlzeit mittags statt. Eine gemeinsame Mahlzeit ist im Kloster immer eine Feier. Sogar Einsiedlern, die alleine außerhalb des Klosters leben, wird ans Herz gelegt, ihre Mahlzeiten sorgsam und bewusst zu sich zu nehmen. Schnapp dir nicht einfach etwas zu essen, werden wir ermahnt. Deck den Tisch, stell ein paar Blumen oder eine Kerze darauf und mach ein Festmahl daraus, selbst wenn es ganz bescheiden ist. Nicht zu trennen von der Sext ist im Kloster der Brauch, einander zur Essenszeit zuzudienen. Immer bedienen einige Mönche bei Tisch und bringen das Essen. Und die anderen Mönche werden nach der Regel des heiligen Benedikt ermahnt, nicht um etwas zu bitten, was sie etwa selbst gerne hätten, sondern immer darauf zu achten, was ein Nachbar braucht. Da gibt es diese bekannte Geschichte von dem Mönch, der seine Suppe isst und sieht, dass eine Maus in seinen Napf gefallen ist. Was soll er nun tun? Er soll auf die Bedürfnisse seines Nachbarn und nicht auf seine eigenen achten. So behilft er sich denn damit, den bedienenden Mönch zu rufen und ihn darauf hinzuweisen: »Mein Nachbar hat keine Maus.« Die Sext ist mit der Stille und dem Frieden des Mittags verbunden, aber sie lenkt den Blick auch auf Krisen und Gefahr. Eine Krise ist immer eine Läuterung, wenn wir sie richtig verstehen. Das Wort Krise selbst geht auf eine Wurzel zurück, die Aussieben bedeutet. Die Krise ist ein Trennen, ein Aussieben dessen, was machbar ist und über das hinausführt, was tot ist und zurückgelassen werden muss. In persönlichen Krisen sind immer drei Elemente enthalten. Das erste ist die Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann. Wir stehen vor einer Wand. Dann kommt die Einsicht, dass wir Ballast abwerfen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Die dritte und wichtigste Einsicht in diesem Prozess ist, dass wir innere Führung brauchen. Es kommt darauf an, zu erspüren, was es ist, das wir abwerfen müssen, um dieses scheinbar unbezwingliche Hindernis zu überwinden. Letztlich müssen und dürfen wir uns dann von jener segensreichen Lebenskraft leiten lassen, die immer in uns fließt, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Wenn wir uns in unserer Hilflosigkeit vertrauend öffnen und fragen, was kann mich jetzt führen, ich bin hilflos, aber ich vertraue darauf, dass es eine Führung gibt, dann bekommen wir immer Antwort. Manchmal bekommen wir unerwartete Wegweisungen. Wir lesen etwas, was genau auf unsere Situation zuzutreffen scheint, oder wir begegnen jemandem, der genau das richtige Wort für uns hat. Manchmal findet die Neuausrichtung auch völlig innerlich statt, durch einen Traum oder eine unerwartete Einsicht. Auch ein glücklicher Zufall kann uns helfen. Ganz plötzlich wird uns die Weisung, die wir brauchen, geschenkt. Was wir in die Krise einbringen müssen, ist Vertrauen. Und ein vertrauensvolles Warten ist eine wahrhaft innige Form des Betens. Dies ist eine wesentliche Botschaft der Sext. Wir müssen den Krisen ins Auge schauen und Herausforderungen annehmen. Die gregorianischen Gesänge erinnern uns daran, dass Leid, etwa Kummer über einen Schicksalsschlag, den Tod eines Kindes, das Ende einer Freundschaft, eine große Enttäuschung, mit Freude doch letztlich vereinbar ist. Sie können inmitten der Freude tief traurig klingen, niemals aber trübsinnig. In vielen Gesängen ertönen Psalmen, die alle Wechselfälle des Lebens umfassen. Trotzdem schleicht sich nie Verzagtheit ein, weil diese Musik im tiefsten Glauben wurzelt. Nun, die Schatten werden länger. Die Nun ist die Stunde am späteren Nachmittag, wenn der Tag sich zu neigen beginnt und die Schatten länger werden. Es liegt im Wesen der Natur, dass mit dem vergehenden Tag Beklommenheit aufkommt und dass man Gottes Stärke sucht, wenn das Licht langsam abnimmt. Früher am Tag schwangen Kraft und Begeisterung mit, doch mit der Nun begegnen wir der Wirklichkeit, dass im Menschenleben nichts für immer währt. Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass wir etwas nicht ewig behalten können? Wie gehen wir mit der unausweichlichen Unbeständigkeit des Lebens um? Genau das ist die Frage dieser Stunde. Je intensiver wir leben, desto leichter ist es, loszulassen und zu sterben. Mönche lernen, sich den Tod jederzeit vor Augen zu halten. An den Tod zu denken heißt nicht, sich ständig mit dem Tod zu beschäftigen. Es heißt, dass hier und jetzt Gelegenheit ist, uns mit dem Leben zu beschäftigen. Wenn wir uns eingestehen, dass jeder Tag ein Ende hat, dass jedes Leben ein Ende hat, so heißt das, dass wir der Aufforderung nachkommen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und etwas aus diesem Tag, aus diesem Leben zu machen. Wenn wir etwas aus dem Tag gemacht haben, werden wir auch loslassen können. Je mehr wir uns einem Urlaub oder einem Wochenende an einem schönen Ort hingeben, desto eher sind wir bereit, wieder fortzugehen, wenn es Zeit ist, und uns dann erfrischt wieder unserem Alltagsleben zu widmen. Die Tugend der Non ist Vergebung. Am Abend bringt Gott alles heim. Das ist die Zeit, wenn unsere Schwächen Vergebung finden und wir dazu ermutigt werden, uns und anderen zu vergeben. Vergebung steht im Gegensatz zu Übelnehmen. Verglichen mit in Besitz nehmen und als selbstverständlich hinnehmen, ist Übelnehmen die dümmste aller Nehmensformen, weil wir hier etwas nehmen, das wir gar nicht wollen. Vergeben ist die größte aller Formen von Geben. Es fällt uns deshalb so schwer, weil es beinhaltet, dass wir Schuld auf uns nehmen. Nicht im juristischen Sinn, vielleicht habe ich es getan, es hätte leicht auch mir passieren können, sondern in dem Sinn, dass wir, wenn wir wirklich verzeihen, aus tiefstem Herzen vergeben. Und in unserem tiefsten Herzen sind wir eins mit allem und demnach auch eins mit jedem, dem wir zürnen. Da gibt es niemanden zu tadeln. Wir nehmen Schuld weg durch das Vergeben. Vergib uns, wie auch wir vergeben, bitten wir. Jesus sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn wir vergeben, vergibt Gott. Tatsächlich hat Gott bereits vor aller Zeit vergeben. Wir werden aufgefordert, Gottes Vergebung durch uns in die Welt fließen zu lassen. Die Vergehen sind einfach fort, ausgelöscht. Wenn die Schatten länger werden, erahnen wir bereits das Ende des Tages. Wir nehmen Einschränkungen und Grenzen zur Kenntnis, die unser Leben strukturieren. Die Stunde der Non will uns das richtige Verständnis von Begrenzungen beibringen, damit wir diese nicht als Gefängnis empfinden, sondern sie anerkennen und mit ihnen arbeiten. Und sollten es willkürliche Begrenzungen sein, die ein echtes Wachstum verhindern, dann müssen wir sie überwinden. Unser Leben ist vielschichtig zusammengesetzt, durch unsere Arbeit oder Familie, doch nur innerhalb von Begrenzungen kann irgendetwas Sinnvolles stattfinden. Wenn uns sämtliche Möglichkeiten jederzeit zu Gebote stünden, wenn es keine Grenzen, keine Einschränkungen, keine Definitionen gäbe, wären wir verloren. Menschen denken oft irrtümlicherweise, Glück komme durch das Entfernen aller Begrenzungen. Die Lektion der länger werdenden Schatten bedeutet, zu vergeben und innerhalb der naturgegebenen Beschränkungen und Grenzen unseres Lebens voll und ganz zu leben. Vesper, das Lichter anzünden. In der Vesper zünden wir feierlich die Lichter an, während sich der Abend herabsenkt. Sie bildet das Gegenstück der Laudes, der Hore, in der wir das Aufgehen des Tageslichtes feierten. Für die Vesper haben wir unser Werkzeug weggelegt, unsere Schürze und unser Arbeitsgewand ausgezogen, uns gewaschen und unsere Mönchskutte wieder angezogen. Jetzt kommen wir frisch gekleidet zur Abendfeier bei Sonnenuntergang, wenn es dunkel wird und im Kloster Lampen und Kerzen angezündet werden. Es ist die Stunde des Herzensfriedens, der Gelassenheit. Wenn der Abend kommt, ganz gleich, was sich tagsüber zugetragen haben mag, durch welchen Sturm und Drang wir auch gegangen sind, welchen Herausforderungen wir nicht gewachsen waren, welche Enttäuschungen wir erlitten haben und was immer wir jetzt bedauern, wenn es Abend wird, dann sehnen sich die Menschen auf der ganzen Welt nach einem stillen Ort, wo sie den Tag überdenken und friedlich beenden können. Mit dem Geist der Vergebung der vergangenen Stunde sind wir jetzt frei, den Tag gehen zu lassen und in der stillen Schönheit des Abends aufzugehen. Die heitere Gelassenheit der Vesper, in der wir alle Widersprüche des Tages zusammenbringen, ist wahrhaft heilsam, Denn Heilung beinhaltet im Wesentlichen ein Verknüpfen dessen, was getrennt oder zerbrochen ist. Der Geist der Vesper lässt sich aktiv in unser Alltagsleben übertragen, wenn wir so viele Lichter wie nur möglich in dieser dunklen Welt anzünden. Ganz nach dem Motto der Paulistenbewegung: Es ist besser, ein Lichtlein anzuzünden, als die Finsternis zu verfluchen. Und welche Kerzen können wir anzünden? Ein Lächeln, ein freundliches Wort, einen Besuch? Unsere heutige Gesellschaft legt Wert darauf, dass jeder allein sein Leben meistert und mit den Schwierigkeiten fertig wird. Aber dieser Individualismus hat oft auch Einsamkeit und Verzweiflung zur Folge. Zugleich wünschen sich Menschen nichts sehnlicher, als anerkannt, gesehen und geschätzt zu werden. Wir mögen vorgeben, dass wir niemanden brauchen, der uns beachtet und für uns sorgt. Sobald aber jemand uns mit dem Licht fürsorglicher Aufmerksamkeit anstrahlt, schmilzt unsere stoische Fassade. Wir rücken näher zusammen, wenn es dunkel wird. Die Stunde der Vesper ist ein Aufruf zur Nachbarlichkeit. Diese dunkle Stunde der Weltgeschichte lädt uns ein, unsere Nachbarn näher kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten und zu feiern. Wenn das Gemeinschaftsbewusstsein, das den gregorianischen Gesang prägt, zu einem stärkeren Füreinander-Sorgen führt, dann kann das ein großes Geschenk der Mönche an die Welt sein. Komplett. Der Kreis schließt sich. Die Komplett ist der Abschluss des klösterlichen Tages. Wenn wir in die Fülle der Nacht eintreten, kehren wir vom Gesang in die Stille zurück, in den dunklen Boden, in dem die Blume des Gesanges wurzelt. Mit der Komplett beschließen wir den Tag und wir beginnen mit dem Eingeständnis unserer Verfehlungen vor der ganzen Gemeinschaft. Wir erforschen unser Gewissen und bitten um Vergebung. Und damit schaffen wir einen klaren Übergang zur Nacht und zum Schlaf. Komplett heißt Vollendung. Es ist die Stunde, die den Kreis des Tages schließt. Die Gesänge des Tages sind eigentlich mit der Vesper beendet, aber die Mönche haben die Komplett als Nachtgebet hinzugefügt, um einen richtigen Abschluss für die Stunden des Tages zu haben. Ursprünglich wurde die Komplett gar nicht im Oratorium gebetet, sondern vor dem Zubettgehen im Kloster selbst, im Wohnbereich der Mönche. In der Komplett wird der alte Brauch des Abendgebetes vor dem Zubettgehen zu einer gemeinschaftlichen Erfahrung. Die Komplett blickt der furchterregenden Seite der Nacht direkt ins Gesicht. Wir haben Schwierigkeiten, uns die Angst vor der Nacht vorzustellen, unter der Menschen früherer Jahrhunderte litten. Wir machen heute einfach Licht, und die Dunkelheit ist weg. Aber wir wissen, wie Kinder unwillkürlich Angst vor der Dunkelheit haben, und manchmal überkommt auch uns die Angst, von der Schwärze verschluckt zu werden, wenn etwa der Strom ausfällt oder uns die Dunkelheit bei einer Wanderung in einer unwegsamen Gegend überrascht. Im Wesentlichen ist unsere Furcht vor der Dunkelheit die Furcht vor dem Unbekannten. Und so wie wir die äußere Dunkelheit fürchten, fürchten wir auch die Dunkelheit in den verborgenen Winkeln unserer Seele. In der Komplett begegnen wir dieser inneren Dunkelheit, indem wir unser Gewissen erforschen und uns fragen: Was ist heute schiefgelaufen? Wo habe ich mich einer Herausforderung nicht gestellt? Gewöhnlich merken wir dann, dass etwas schiefläuft, weil wir uns in eine Antwort oder Aktivität verwickeln, ohne zuvor innegehalten und geschaut zu haben und mit bewusster Klarheit vorangegangen zu sein. Manchmal, aber das habe ich sehr selten erlebt, haben wir innegehalten und geschaut, sind aber trotzdem nicht gegangen. Was geschehen sollte, ist nie geschehen, weil wir zu träge zum Handeln waren. Wir erforschen also unser Gewissen in unserem Tagesrückblick und bitten Gott, die Heiligen und einander um Vergebung und beschließen, es morgen besser zu machen. Damit ist der Tag beendet und wir treten nun bewusst ein in die Nacht. Die Tugend der Komplett ist der Glaube. Er ist das Urvertrauen, mit dem wir uns für die Nacht Gottes Schutz anvertrauen. Genauso wie Kinder bei ihren Eltern Trost suchen, wenn sie Angst vor nächtlichen Fantasiegebilden haben, appellieren wir in der Komplett an unseren Glauben, damit er uns in unseren Ängsten, den wirklichen und eingebildeten, Mut verleihe. Die Komplett ermutigt uns, mit den Augen des Vertrauens zu sehen, dass das Weltall in der Tat wie ein fürsorgliches Zuhause für uns bereitet ist. Wir haben ein Recht, uns hier in diesem Universum zu Hause zu fühlen. Es wurde wundervoll erschaffen, um menschliches Leben gastlich aufzunehmen. Das zentrale biblische Thema vom Reich Gottes ist ein Archetyp für die Welt, wie Gott sie erdachte. Ein Ort, an dem wir daheim sind und uns als Mitschöpfer betätigen. Wenn wir uns diesem grundlegenden Zugehörigkeitsgefühl zum Universum anvertrauen, geht alles gut. Und wenn uns das Schlimmste zustößt, können wir sogar darin einen Sinn sehen. Wenn wir jedoch dieses Vertrauen nicht haben und unserer Ängstlichkeit nachgeben, dann ist das Schlimmste bereits geschehen. Dann machen wir uns zu existenziellen Weisen in einer fremden Welt. Letztlich haben wir die Wahl, im Urvertrauen zu leben und das Universum als das Zuhause anzusehen, das Gott für uns geschaffen hat, oder in Angst und Misstrauen zu leben. Wir müssen uns entscheiden. Das ist die wichtigste Entscheidung, die wir jeden Tag, den wir verleben, zu treffen haben. Wenn wir vertrauen, sind wir in Frieden. Wenn nicht, werden wir es nie sein. Eines jeden Herz stellt der Nacht diese Frage: Bin ich sicher und geliebt? Wir können einander Sicherheit und Liebe vermitteln. Wir müssen sie jedem, vor allem unseren Kindern, vermitteln. Wenn wir aufwachsen, ohne dass irgendjemand uns diese Sicherheit vermittelt, dann ist es schwierig, überhaupt je in dieser Welt heimisch zu werden. Jeder kennt solche unglücklichen Menschen, die nie Sicherheit und Liebe erfahren haben. Wenn uns niemand hilft, das Universum als unser göttliches Zuhause zu erfahren, dann sind wir alle, um die eindrucksvolle Wendung Robert Heinleins zu gebrauchen, Fremde in einem fremden Land. Wer Kinder hat, kann den Geist der Komplett zu Hause pflegen, indem er sich am Ende des Tages etwas Zeit für sie nimmt und diese Zeit zu etwas Besonderem macht. Verwöhne deine Kinder mit einer schönen Geschichte. Sing mit ihnen, segne sie, bete mit ihnen. Geleite sie aus der Angst vor der Nacht, die bei kleinen Kindern so verbreitet ist, zu einem Vertrauen in die Nacht, als eine Zeit, in der wir mit dem liebevollen Geheimnis verschmelzen, in das wir alle eingebettet sind. Dieser sanfte, bewusste Abschluss des Tages beschließt den Kreis der Stunden. Das große Schweigen, die Matrix der Zeit. Wir haben nun alle mönchischen Tagzeiten durchlaufen, den Kreis geschlossen und sind im großen Schweigen angelangt, der Brücke der Stille zwischen Komplett und Vigil, die erneut den Kreislauf der Stunden eröffnet. Der Kern der mönchischen Botschaft, die sich im gregorianischen Gesang äußert, ist die außerordentliche Bedeutung der Zeit und wie wichtig es ist, wie wir mit ihr umgehen, wie wir den gegenwärtigen Augenblick, das, was gerade jetzt vor uns liegt, nutzen und darauf antworten. Die Botschaft der Stunden lädt uns ein, täglich nach dem wirklichen Tagesrhythmus zu leben. Aufmerksam, bewusst und absichtsvoll zu leben, unser Leben von innen heraus zu lenken und uns nicht von den Forderungen der Uhr oder äußeren Terminen oder von bloßen Reaktionen auf irgendwelche Geschehnisse fortreißen zu lassen. Wenn wir dem wirklichen Rhythmus zufolge leben, werden wir selbst wirklicher. Wir lernen, auf die Musik dieses Augenblicks zu lauschen. lernen ihr süßes Flehen und ihre nüchternen Anweisungen zu hören. Wir lernen im Herzen ein wenig zu tanzen, unsere inneren Pforten einen Spalt weiter zu öffnen und auf die Musik der Stille, den göttlichen Herzschlag des Universums, zu horchen.